Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen. Als Medienpartner der Tage der Utopie im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis sind wir im Vorfeld immer wieder gespannt, welche international renommierten Persönlichkeiten das Festival für eine gute Zukunft gewinnen kann. Und diese Tage haben in der vergangenen Woche wieder gezeigt, dass sie mit den Referentinnen und Referenten den Puls der Zeit aufspüren. Die Attraktivität für das Publikum zeigt sich auch an der Zahl der Besucher. Mit 1200 Teilnehmenden sind die Tage der Utopie das größte Bildungsfestival der Bodenseeregion, ließen die Veranstalter wissen. Für diese Sendung greifen wir aus der Themenvielfalt zur Utopie des Internets und des politischen Dialogs die Utopie des Helfens heraus. Helfen, Barmherzigkeit, Wohltätigkeit, Fairness, das sind auch Themen, die zur beruflichen Herausforderung von Caritas-Direktor Walter Schmolli gehören. Er hat das Thema Helfen für den anschließenden Vortrag aufbereitet.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Neoliberalismus faktisch immer mehr in jede Pore hineinsickert und damit der hilfsbedürftige Mensch zum Almosenempfänger wird oder zum Leistungsverweigerer oder so. Was heißt das eigentlich fürs Helfen? Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Sozialstaat sich immer mehr auch von menschenrechtlichen Orientierungen zurückzieht. Was heißt das fürs Helfen? Ja, viele Fragen, die sich gerade heute stellen. Insofern halte ich das wirklich für wichtig, dass wir uns in diesem utopischen Kontext mit dieser Frage nach dem Helfen und einer kritischen Theorie des Helfens auseinandersetzen. Jetzt, wenn man sich in ein utopisches Land aufmacht, dann ist man dankbar und froh, einen Begleiter zur Seite zu haben, der dieses Land schon ein klein wenig abgegangen und erkundet hat.
Mit dem Wegbegleiter war Gastreferent Thomas Gebauer gemeint.
Thomas Gebauer hat Soziologie und Psychologie studiert in Frankfurt, hat dieses Studium 1979 abgeschlossen und arbeitet seit 1979 bei einem Hilfswerk. Also Helfen ist sozusagen das Thema, der Zweck dieses Unternehmens, für das er arbeitet, und ist damit auch zu seinem Thema geworden. Er ist eingestiegen in der Öffentlichkeitsarbeit von Medico International. Medico International ist ein Hilfswerk, das im Gesundheitsbereich tätig ist, aber Gesundheit eben sehr weit versteht und damit auch soziale Fragen mitbehandelt. Als 1979 eingestiegen, war dann in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und hat 1996 dann die Geschäftsführung von Medico übernommen bis 2018. Und ist seit 2019 zwar immer noch bei Medico, nicht mehr beim Verein, sondern bei der Stiftung Medico und dort nach wie vor als Sprecher tätig. Wenn man auf die Homepage von Medico geht, dann entdeckt man sehr schnell, dass die Auseinandersetzung mit dem Verständnis von Helfen ein ganz wesentlicher Teil im Auftragsverständnis von Medico ist. Da heißt es nämlich, ich glaube, das wird da auch als Untertitel gewissermaßen in der Unternehmensbezeichnung geführt, kritisch-solidarische Zusammenarbeit weltweit. Kritisch-solidarische Zusammenarbeit weltweit. Also das heißt, die kritische Auseinandersetzung mit dem, was man tut, wenn man hilft als Hilfswerk, die gehört zum Selbstverständnis von Medico dazu. Darf abschließend noch erwähnen, dass Thomas Gebauer ganz wesentlich mitverantwortlich war für die Kampagne zum Verbot von Landminen, die letztendlich dann mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Thomas Gebauer war auch in der Delegation in Oslo vertreten, die diesen Friedensnobelpreis für Medico entgegennehmen durfte.
Mit Thomas Gebauer ist ein Experte zu den Tagen der Utopie angereist, der unsere Welt in der Krise sieht. Als unverbrüchlicher Optimist wählte er das Thema die Zukunft und die Wege aus der globalen Krise und wie man wirksam helfen kann. Weil er mehr denn je diese neoliberal getrimmte Welt in einem Wirtschaftssystem gefangen sieht, in dem es nur noch um Rendite und Wachstum um jeden Preis geht. Das führe zu dramatisch wachsenden sozialen Ungleichheiten. Immer mehr Menschen weltweit verlieren heute ihre Lebensgrundlage. Und dazu passt die Schilderung zur Entstehungsgeschichte des Buches »Hilfe, Hilfe«, in dem Thomas Gebauer und Ilya Trojanow das Helfen und die Solidarität auf 4 Kontinenten und in 8 Ländern unter die Lupe genommen haben. Unter anderem bereisten sie Pakistan. Und die folgende Geschichte könnte eine Szene sein aus einem Film mit dem Titel Empfang des Generalkonsuls.
Und wie es der Zufall wollte, waren wir schon am ersten Abend mitten im Geschehen. Im Garten eines der gehobenen Hotels von Karachi in Pakistan wurde eine Kunstausstellung zum Thema Hunger eröffnet. Der Schweizer Generalkonsul hatte eingeladen, es waren alle wichtigen Leute aus Karachi versammelt. Eine UN-Diplomatin, die verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass mit der neuen Entwicklungsagenda dann auch das Problem des Hungers endgültig gelöst werden kann. Kellner reichten alkoholische Getränke. Die Gäste hörten artig zu, aber manche schielten schon so zur Seite, zu dem reichhaltigen Buffet, das am Rande aufgebaut war. Und da standen dann auch drei junge Menschen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Die waren die Vertreter der Robin Hood Army, einer lokalen Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das übrig bleibende oder übrig gebliebene Essen dann an Hungerleidende zu verteilen. Sie kennen das. Wir haben uns lange unterhalten und das Gespräch offenbarte dann sowas wie einen Teufelskreis. Die Verhältnisse in Pakistan, die bedürfen sehr viel mehr Hilfe, als sie leisten können. Sie hegten keine Illusionen über die begrenzte Wirkung ihrer Aktionen. Sie wussten, dass zu einer nachhaltigen Bekämpfung des Hungers grundsätzliche Eingriffe in die bestehenden Ungleichheiten und Machtverhältnisse notwendig wären. Pakistan ist der 8. Weizenproduzent der Welt, das muss man dazu wissen. Aber 90 Millionen Menschen, also die Hälfte der Bevölkerung in Pakistan, weiß nicht, ob sie am nächsten Tag noch satt wird. Ich habe dann gefragt, wie sie sich Robin Hood-Armee nennen. Wäre denn der jemals auf die Idee gekommen, die Reste eines Gelagers vom Sheriff von Nottingham an die Bewohner von Sherwood Forest zu verteilen? Da fingen sie an zu schmunzeln und dann sagten sie, ja, der hätte wohl wahrscheinlich das gesamte Buffet abgeräumt. Und so spiegelt sich eigentlich das Elend der Welt auch im Handeln der Helfer selbst. Gell? Die Hilfe ist unbedingt notwendig, weil davon das existenzielle Überleben von Menschen, die Hunger haben, abhängen kann. Aber sie bleibt doch oft nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Denn wie groß müsste denn das weltweite Buffet ausfallen, wenn man von den Resten alle Menschen satt machen wolle? Es wird deutlich an der Stelle, und das ist sehr paradox, dass die Welt nicht an zu wenig Hilfe leidet, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen. Diesen Satz, glaube ich, den muss man sich einprägen, weil in der ganzen Paradoxie die ganze Wahrheit eigentlich steckt.
Die Welt leide nicht an zu wenig Hilfe, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen. Ein großes Thema ist für Thomas Gebauer auch die spürbare Verunsicherung von Menschen bei uns, ausgelöst durch die Digitalisierung und die berechtigte Frage nach der Zukunft der Arbeit. Gebauer meint, die soziale Verunsicherung ist zum Weltproblem Nummer 1 geworden, da wie dort. Die Krise in der Welt ist sichtbar und daran schließt die Frage nach der Utopie des Helfens an. Und der Einwand kann lauten, Utopien können natürlich auch Hirngespinste sein, die der Realität nicht standhalten. Sind doch die Dinge in dieser Welt sehr komplex. Trotzdem, der Begriff Hilfe ist in aller Munde.
Wir alle haben wahrscheinlich entlang unseres Lebensweges schon die Erfahrung des Helfens gemacht. Als Geholfene oder als Helfende. Hilfe ist ohne Frage etwas, und Sie haben es ja schon ausgeführt, etwas, was allgegenwärtig ist, ein grundlegender Aspekt des menschlichen Zusammenlebens. Hilfsbereitschaft, Ausdruck von Mitgefühl und Gesellschaftlichkeit. Ja, gerade funktionierende Gesellschaften, die reagieren auf Missstände eigentlich immer mit einem gegenseitigen Beistand. Und dennoch, Sie haben es schon ausgeführt, ist es höchst unterschiedlich, wie in Gesellschaften auf Missstände reagiert wird. Ist es tatsächlich so, dass Menschen einen Rechtsanspruch genießen, also sich auf verlässliche soziale Institutionen stützen können in ihrem Leben, so etwas wie eine gesicherte Daseinsvorsorge haben? Oder sind sie in Situationen der Not oder weil sie zum Beispiel zu alt sind, um für sich selbst sorgen zu können oder noch zu jung sind, um für sich selbst sorgen zu können, sind sie da auf die barmherzige, die wohltätige Aktion anderer angewiesen? Sind sie Bittsteller oder haben sie, wie gesagt, Rechtsansprüche? Das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Es gibt weitere Unterschiede, die wir im Helfen sehen. Zum Beispiel gibt es sicher Menschen, die sich gerne helfen lassen und andere tun es nicht. Die haben Angst vor der Hilfe, weil sie befürchten, dadurch in die Abhängigkeit zu geraten und vielleicht anderen dann etwas zu schulden oder etwas zurückgeben müssen. Und es gibt natürlich das andere Problem noch der Hilfe, und das wissen wir sehr genau, dass Hilfe höchst ambivalent ist. Hilfe kann dazu beitragen, Not und Unmündigkeit nachhaltig zu überwinden. Das kann aber auch das Gegenteil tun. Das kann dazu beitragen, die Verhältnisse, die systematisch und pausenlos immer Not und Unmündigkeit aufs Neue produzieren, genau diese Verhältnisse so zu stabilisieren, dass sie nicht verändert werden, indem die ärgsten Auswüchse von Not nur abgemildert werden, aber eben nicht beseitigt werden in der Ursache. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Bertolt Brecht, das ich Ihnen nahelege, die Nachtlager, 1930 geschrieben. Da führt er genau das aus. Es handelt von einem wohlhabenden New Yorker Bürger, also nach New York verlagert. Wir wissen das, Verfremdungstheorie. Und der ist wohlhabend und hat eine große Wohnung und nimmt immer allabendlich einen Menschen, einen Obdachlosen auf und gibt ihm ein Nachtlager. Und Brecht schreibt dazu, jetzt zitiere ich das hier: Es ist gut und richtig, natürlich den Menschen das Bett für die Nacht zu geben, aber, und so wörtlich, die Welt wird nicht anders, das Zeitalter der Ausbeutung nicht verkürzt. Was aber ist jetzt eigentlich notwendig, um für Gerechtigkeit zu sorgen? Welche Rolle spielt dabei die Hilfe und die Solidarität?
Thomas Gebauer zitiert Mitarbeiter der Vereinten Nationen, die sagen, sie können dem Hunger in Ostafrika mit den vorhandenen Geldmitteln nicht mehr begegnen. Man werde die Problemstellung wie diese Hungerkrise oder den Krieg in Syrien allein unter den Prämissen von Hilfe nicht lösen können, betont Thomas Gebauer. Es benötige maßgebliche politische Entscheidungen.
Das ist deshalb erwähnenswert, weil in unserer Wahrnehmung interessanterweise die unmittelbar zupackenden Helfer, die also Menschen aus Schlammlawinen retten zum Beispiel oder Nahrungsmittel verteilen oder Kriegsopfern medizinisch zur Seite zu stehen, immer als sehr glaubwürdige Vertreter von Hilfe gelten, als Leute, die etwas Zupackendes tun. Während diejenigen, die sich um die Ursachen von Not kümmern und die Frage aufwerfen, wie man vielleicht politisch handeln müsste, um das Problem aus der Welt zu schaffen, sich häufig dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie würden auf dem Rücken der notleidenden Menschen Politik betreiben. Da drückt sich ein Problem aus in der Hilfe selbst, auch in unserer Wahrnehmung, in der Wahrnehmung von Hilfe in der Öffentlichkeit. Da scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Katastrophenhilfe, also die Nothilfe, zu einem paradigmatischen Ausdruck geworden ist von einer Hilfe, die vielleicht noch Leben retten, aber nicht mehr verbessern kann. Jetzt werden Sie an der Stelle sicher einwenden, dass das Bemühen um Milderung von Not doch allemal besser ist, als nichts zu tun. Und da haben Sie natürlich recht, absolut. Hilfe ist notwendig, sie muss verteidigt werden, es hängt das existenzielle Leben davon ab. Und in jeder Hilfe, auch in den Almosen, die wir einem Bettler geben, steckt etwas, was von Bedeutung ist, nämlich das Versprechen auf eine andere Welt, auf eine Welt jenseits von Verwertungsinteressen oder von dem kalten ökonomischen Kalkül, was alles unter den Gesichtspunkten von Verwertbarkeit betrachtet. Und in Zeiten einer voranschreitenden Entsolidarisierung, auch dieses Stichwort ist schon gefallen, eines zunehmenden Egoismus, dem ideologischen Fundament des Neoliberalismus, wie Slavoj Žižek einmal bemerkt hat, da ist diese Art von Hilfe immer etwas, was man unbedingt verteidigen muss. Hilfsbereitschaft gibt es zum Glück immer noch. Ich muss immer ein bisschen hin und her shiften. Die Dinge sind immer auch ambivalent, sie sind immer auch problematisch. Und wenn wir über Utopien reden, dann ist es notwendig, genau immer in dieses Problematische, in das komplexe und ambivalente Geschehen hineinzuschauen. Weil es ist nichts schlimmer, als wenn wir aus falschen Analysen hinterher falsche Schlüsse ziehen und etwas als utopischen Ausweg formulieren, der dann in die Irre führt. Ich werde welche Auswege dieser Art Irreführenden auch nennen. Deswegen ist es wichtig, auch immer wieder zu schauen, dass diese Hilfe nicht uneigennützig sein muss, dass da auch sich eigennützige Interessen drin verstecken können. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir mit der guten Tat unsere eigene Lebensweise, unsere eigenen Privilegien rechtfertigen. Wenn wir eine Lebensweise, die wir auf Kosten anderer führen, sozusagen begründen oder schöner reden, weil wir ja Menschen helfen. Die Almosen, die man anderen zukommen lässt, die können eben, und das ist seit alters her bekannt, auch der Beruhigung des eigenen Gewissens dienen. Dann ändern sie nichts unbedingt an den Verhältnissen in der Welt, sondern es sind für einen selbst wichtig. Und zwar in einem ganz wichtigen Sinne, den man auch wieder nicht nur verunglimpfen muss. Ich meine, wir alle erleben ja die Welt, die gezeichnet ist von Katastrophen, von Elend, durchaus auch mit Scham. Wir haben es nicht geschafft, etwas Positives zu machen. Und in dieser Situation ist natürlich eine Welt, die nicht mehr nur in Mächtige und Ohnmächtige, in Privilegierte und Ausgeschlossene gespalten ist, sondern eine Welt, die getrennt ist in Helfer und Hilfsbedürftige, die klingt irgendwie schon fast versöhnlich. Ja, da ist der Konflikt, der in der Welt existiert, auf eine andere Weise gefasst. Deutsche Hilfswerke haben in der Vergangenheit mit Slogans für Spenden geworben, in denen genau dieser Zusammenhang auftaucht, wie zum Beispiel eines, das sagte, 1000 Fragen, eine Antwort, helfen. Ich halte das für bedenklich, weil das helfen kann ja vieles, aber es ist nicht die Antwort auf alles. Da drückt sich meines Erachtens nicht nur die Hybris aus, dass man etwas überhöht, sondern auch eine Naivität. Es stimmt nicht, dass mit Spenden alles erledigt werden kann.
Geld spiele in Hilfsorganisationen eine immer stärkere Rolle, sagt Thomas Gebauer. Ganze Unternehmen drängten in dieses Helferfeld hinein. Sie wollten an der Wohltätigkeit teilhaben und vom guten Image profitieren.
Ich bin da in großer Sorge, dass die Lücke, von der ich anfangs gesprochen habe, dass die Mittel nicht mehr ausreichen, um der Not zu begegnen, inzwischen genau das Einfallstor bieten für Industrieunternehmen, die sich anbieten und sagen, wir können das. Ja. Gibt uns ein bisschen was an Möglichkeiten und dann werden wir Investment betreiben und werden für die Beseitigung des Problems sorgen. Das genau findet im Augenblick statt unter dem Stichwort Impact Investing. Ja. Politiker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, wir können nicht mehr anders. Die wenigen Mittel, die wir haben, um Not zu beseitigen, die müssen wir inzwischen dafür verwenden, um Anreize für Investitionen zu schaffen, um dann über Investitionen aus normalen Betrieben dem Problem begegnen zu können. Das mag ja sinnvoll sein, private Kapitalvermögen auch für soziale Zwecke nutzbar zu machen. Aber wenn es verbunden ist mit der Erwartung eines Impacts, und Impact meint in dem Kontext zum Beispiel eine finanzielle Rendite, aber auch eine andere, eine gesellschaftliche Rendite, man muss sich ja gut fühlen, dann geht das nur, wenn der Effekt möglichst rasch erzielt wird, wenn man auf etwas verweisen kann, wenn man sagen kann, hier ist relativ schnell ein Erfolg erzielt worden. Und dieses Einführen von einem eng gefassten Wirkungsbegriff hat dazu geführt, darunter klagen viele Kommunen auch, nicht nur die Hilfswerke, dass die Ziele, die man sich für den sozialen Handeln setzt, immer weiter reduziert worden sind. Wenn Sie zum Beispiel die Schaffung sozialer Gerechtigkeit oder die Förderung von Demokratie oder von interkultureller Verständigung, wie wollen Sie so etwas zeitnah, terminiert messen? Wie soll das gehen? Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen, großen Zielen, die man sich setzen möchte, wenn man für eine andere Welt streitet, in denen es nicht einen unmittelbaren Return on Investment gibt. Aber dieser Begriff des Return on Investment, der ROI abgekürzt, wird immer stärker auch im Hilfsgeschehen inzwischen thematisiert. Zu welch abstrusen Blüten das führen kann, das zeigt der Charity Evaluator. Der ist von zwei New Yorker Hedgefonds-Analysten gegründet worden und ermittelt heute alljährlich die effektivste Hilfsorganisation. Da ist die wichtigste Berechnungsgröße, und das findet statt in wirklich mathematisch detaillierten Untersuchungen, ist der Quotient aus den Kosten für eine Behandlung im Verhältnis zu den gewonnenen qualitätskorrigierten Lebensjahren. Und die kommen dann über diese feinen Ausrechnungen zu dem Ergebnis, dass die Against Malaria Foundation die effektivste Hilfsorganisation der Welt ist. Die gibt nämlich für die Rettung eines Lebens $2,300 aus. Das klingt alles noch so vernünftig, gell? Aber die Konsequenz ist, dass alles, was teurer ist, nicht mehr effizient ist und nicht mehr geleistet wird. Und genau das ist der Fall. Wenn Sie die Wirkung sich von Hilfe an so eng gefassten Kriterien ausrichten, dann gehen große Ziele verloren und dann werden zum Beispiel Bemühungen, die sich nicht umsetzen lassen oder aufwendiger sind, aus dem Handeln verschwinden. Das erleben zum Beispiel auch Kommunen, in Deutschland zumindest, die darüber klagen, dass sie nur eng gefasste Tätigkeiten noch jetzt im sozialen Handeln umsetzen können. Kämpfen zum Beispiel zur Beseitigung der sozialen Ungleichheit, und die ist nicht nur irgendwas nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation der Killer Nummer eins. Die Menschen sterben an sozialer Ungleichheit. Man könnte sie in Zahlen fassen. Das wird nicht mehr zu einem Ziel genommen. Es fällt hinten runter. Das Verteilen von Moskitonetzen, Vitamintabletten, ein paar Nahrungsmitteln ist dann das Einzige, was übrig bleibt. Und das wirkt ja auch so schön konkret. Und wir alle finden das super und toll.
Eine englische Redewendung lautet Earning to Give, verdienen, um zu geben. Damit ist gemeint das Streben nach einer gut bezahlten Karriere und die Möglichkeit zu haben, einen signifikant hohen Teil des persönlichen Einkommens zu spenden. Wie muss Hilfe gedacht werden, dass sie zu einer nachhaltigen Überwindung von Not und Unmündigkeit beitragen kann? Hilfe habe eine politische Facette auch dort, wo man meint, sie habe es nicht. Man müsse Hilfe immer im politischen Zusammenhang denken, mahnt Thomas Gebauer, egal ob Hilfe privat oder öffentlich angeboten werde. Es führt Thomas Gebauer zur Gegenüberstellung von privater und öffentlicher Hilfe. Welche hat eigentlich mehr Gewicht?
Öffentliche Einrichtungen sind zumindest dem Anspruch nach verpflichtet, Menschen zur Seite zu stehen. Da können Bedürftige Rechte geltend machen, sie können es aber nicht gegenüber privaten Initiativen. Zu Medico kann keiner kommen, ich habe ein Recht auf deine Unterstützung. Er kann nur fragen und wir können dann überlegen, ob wir es schaffen. Viele von uns sind geneigt, in den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten auch Beteiligung, den Beteiligungsmöglichkeiten, die sie bieten, einen Zugewinn an Demokratie zu sehen. Und das ist auch der Fall. Ja, wenn wir uns engagieren können bei den Tafeln, oder wenn wir uns engagieren können bei Hilfsorganisationen wie Medico oder mit ihnen etwas gemeinsam tun, dann kann man da auch etwas an Demokratie, an demokratischer Kontrolle erfahren und erleben. Aber es geht einher auch mit dem Gegenteil. Es geht einher mit dem Verlust des Rechtsanspruchs auf Unterstützung. Und darin drückt sich das Gegenteil von Demokratisierung aus, nämlich die Refeudalisierung von Verhältnissen. Menschen werden wieder zu Bittstellern. Diese Ambivalenz ist hochkomplex und hochschwierig. Und da wird man auch den Kopf schütteln müssen, wenn man das sich vergegenwärtigt. Aber es ist eben auch der Fall, dass mit dem, was wir im Augenblick an Überhöhung von privaten Initiativen haben, auch sowas wie ein Rückfall hinter die Zeiten, in denen die Zeit vor die Französische Revolution erleben. Und wie weit das inzwischen geht, das verdeutlicht zum Beispiel die Gates Foundation. Das ist ja der größte Akteur im Bereich der privaten Philanthropie mit einem gigantischen Volumen und inzwischen der zweitgrößte Finanzier der Weltgesundheitsorganisation. Wenn Gates heute entscheiden würde, er zieht sein Geld aus der WHO zurück und er könnte das jederzeit machen. Keiner könnte ihn stoppen. Er hat wirklich die eigenständige Entscheidungsbefugnis, das zu tun. die WHO, eine so wichtige Organisation für die Sicherung des Rechts auf Gesundheit in der Welt, müsste unmittelbar ihre Tore schließen. Wenn Sie das sich vergegenwärtigen, dann wird klar, dass die Utopie eines auf Emanzipation drängenden Helfens nicht in einer Verschränkung von privatem Kapital, von unternehmerischem Management und Technik liegt, sondern in dem Gegenteil, in der Selbstorganisation und den von unten geschaffenen, entstehenden, demokratisch verfassten gesellschaftlichen Institutionen, die allen Schutz und Daseinsvorsorge garantieren. Davon, von dieser Möglichkeit, von diesem Zugang zu Daseinsvorsorge, da kann eine bedrückende Mehrheit der Welt heute nur träumen. Die Institutionen sind eher geschwächt und abgeschafft worden, als dass sie zuletzt ausgebaut worden sind. Diese monströse Behauptung der ehemaligen britischen Premierministerin, there is no such thing as society, Sie kennen die vielleicht, die hat zu tiefen sozialen Verwerfungen geführt. Für große Teile der Bevölkerung brachte sie weniger an Freiheit als eine Art von Vogelfreiheit, eine Existenz bar jeder Rechte und voller Missachtung und Entwurzelung. Mit Blick auf diese dramatisch zugenommene soziale Verunsicherung von Menschen, und das ist nicht nur meine These oder die von Oxfam, sondern das sagt inzwischen auch das Weltwirtschaftsforum, das alljährlich in Davos tagt, die haben das als das Weltrisiko Nummer 1 inzwischen ausgemacht, nimmt es nicht Wunder, dass die Sehnsucht nach Geborgenheit zunimmt. Wir alle sehnen uns nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Gesellschaftlichkeit. Und das ist das Einfallstor, das rechtspopulistische Bewegungen nutzen, um mit den Empfindungen, mit den Ängsten und den Sorgen und dem Unbehagen, was existiert, zu spielen. Sie brauchen dazu keine Programme, sie müssen bloß das Unbehagen bewirtschaften, diese Angst immer wieder bewirtschaften, um daraus ihr Kapital zu schlagen.
Sie sind bei den Tagen der Utopie mittlerweile eine Institution, die Composer in Residence. Musikerinnen und Musiker sind eingeladen, auf die Themenabende mit eigens dafür komponierten Stücken zu reagieren und diese hier selbst uraufzuführen. In diesem Jahr waren es der aus Vorarlberg stammende und mittlerweile in Berlin lebende Pianist David Hellbock und der gebürtige Oberösterreicher Trompeter Lorenz Raab. Sie spornten sich im Laufe der Tage zu wahrsten Höchstleistungen an und das, ohne dabei auch nur für einen Moment das Ziel aus den Augen zu verlieren.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Mit wirksam helfen, Hilfe, Solidarität und die Ursachen des Elends überschreiben wir diese Sendung und sind Gast bei den Tagen der Utopie im Bildungshaus St. Arbogast. Der international renommierte Experte Thomas Gebauer, er ist der Sprecher der Stiftung Medico International, einer Hilfs- und Menschenrechtsorganisation mit Sitz in Frankfurt am Main. 1997 konnte er mit einer Delegation für die geführte Kampagne zum Verbot von Landminen den Friedensnobelpreis in Empfang nehmen. Er referierte in Abogast zum Thema »Wirksam helfen«, wie die Zukunft und die Wege aus der globalen Krise zu finden sind. Kurz gesagt, Thomas Gebauer redete der Hilfe, die wirklich hilft. Das Wort bei einer solchen Rede muss auch von Solidarität und der damit angesprochenen Solidargemeinschaft gesprochen werden.
Das klingt jetzt unglaublich abstrakt, aber es ist etwas, was wir zum Beispiel in heutigen Solidargemeinschaften, in Krankenversicherungssystemen, so sie denn funktionieren, kennen. Wo alle gemeinsam dafür eintreten, dass überhaupt Rechtsansprüchen entsprochen werden kann. Die Solidargemeinschaft ist nicht etwas, wo man gleich unmittelbar einen Gewinn herauszieht, sondern möglicherweise jenseits von allen eigenen Nutzen, die man daraus ziehen kann, dafür Sorge trägt, dass für alle eine Versorgung möglich ist. In Solidargemeinschaften richtet sich der Beitrag der Mitglieder nach dem privaten Vermögen, aber das, was man an Leistungen bekommt, nur am Bedarf, und der kann unterschiedlich sein. Und wir wissen, dass Krankheit arm und Armut krank macht. Logischerweise sind diejenigen, die arm sind, notwendiger in der Lage, brauchen mehr Unterstützung, als es andere tun. An der Stelle wird auch klar, wenn sich manche daraus verabschieden und sich zum Beispiel privat versichern, dass sie damit diese Solidargemeinschaft zerstören. Nämlich die Verantwortung bleibt dann bei denen, die übrig bleiben. Wenn sich alle verabschieden und noch einer übrig bleibt, dann ist der oder die einzelne Person dann am Ende jetzt im Prinzip gedacht für das Ganze verantwortlich. Das ist mit dem Begriff der Solidarität gemeint. Etwas sehr Wichtiges. Da wird auch an der Stelle jetzt deutlich, dass es bei aller Abstraktheit, die da drinnen steht, um viel mehr als um etwas Bürokratisches geht. Letztendlich ist das ja nur möglich, wenn es die Überzeugung gibt, bei Menschen sich dem anschließen zu wollen. Also wenn wir davon, von der Leidenschaft geprägt sind, zu sagen, wir sind bereit, etwas gemeinsam mit anderen zu tun, auch wenn wir keinen unmittelbaren Nutzen daraus haben. Das erfordert Vertrauen, das erfordert einen Begriff von Gesellschaftlichkeit, der von Solidarität geprägt ist. Und genau den gilt es weiterzuentwickeln. Die Leidenschaft, von der ich gerade gesprochen habe, die geht heute ein bisschen verloren. Das hat damit zu tun, dass diese Einrichtungen alle auch bürokratisch sind, sich bürokratisch zeigen und von dem Gedanken beseelt sind, den ich vorher ausgeführt habe, dass es nur eine Frage des Managements ist. Dass man nicht mehr die Leute beteiligt, nicht mehr reinholt, sondern auch die Chefs der Krankenversicherungen zum Beispiel sich gelegentlich nur als Unternehmer betrachten, die den Anspruch auf Gemeinwohl und so weiter längst aufgegeben haben. Für junge Leute heißt das wieder, wie geht man damit um? Wenn also so wichtige Einrichtungen irgendwo in der Bedeutung, im Vertrauen bei Menschen schwinden. Sie machen sich Gedanken, wie man nebenbei etwas anderes aufbaut. Da gibt es jetzt auch Plattformen, Spendenplattformen. Die eine heißt GoFundMe, in den USA sehr bedeutend. Übersetzt etwa, komm, finanzier mich. Da hat man das Gefühl, man ist wirklich unmittelbar solidarisch präsent. Man hat ein Problem, formuliert einen Aufruf, setzt ihn ins Netz und am Ende kommt irgendwas an Geld zusammen und man kriegt Unterstützung. In den USA ist es extrem erfolgreich. 5 Milliarden sind da zusammengekommen in den letzten Jahren. Da hat die Idee gezündet und so können zum Beispiel viele Menschen Arztkosten finanzieren oder Studiengebühren, Hochzeiten ausrichten, Trauerfeiern begehen. Der Gründer Rob Solomon von GoFundMe, der nennt seine Website eine Digital Safety Net, also ein digitales Sicherheitsnetz. Und in den USA, wo es keine funktionierende soziale Sicherung gibt, da mag das auch sinnvoll sein. Aber ist es notwendig, hier sowas zu machen? Wird mit solchen Plattformen nicht das bestehende Netz weiter untergraben? Oder liefert es am Ende auch noch die Legitimation dafür, dass sich staatliche Strukturen aus der Verantwortung verabschieden können, weil es ja andere machen? Und was bedeutet das für die Hilfe, wenn man immer erst einen Aufruf ins Netz stellen muss mit ungewissem Ausgang? Und was machen die Leute zum Beispiel, die jetzt über ein Problem verfügen, was nicht so spendenwirksam ist, was sie vielleicht auch gar nicht ins Netz stellen wollen, weil sie anonym bleiben wollen? Und da taucht etwas auf, was in den sozialen Sicherungssystemen irgendwo von Bedeutung ist, was wir nicht übersehen sollen. Wenn man die Direktheit hat, dann geht die Anonymität verloren. Sicherungssysteme sind auch wichtig, wenn sie wirklich die Freiheit von Menschen garantieren wollen, dass sie so etwas wie einen anonymen Schutz bieten. Ja, dass man nicht erst immer alles in die Öffentlichkeit posaunen muss, um hinterher ein paar Unterstützungsleistungen zu bekommen.
Der Ansatz einer Utopie des Helfens setze nicht voraus, dass man den alten Wohlfahrtsstaat beleben müsse, die Sicherungssysteme mit allen Maßnahmen, die sich nicht bewährt hätten und abgeschafft wurden, müssten nicht wieder reanimiert werden, betont Thomas Gebauer.
Das führt zu einem weiteren Element der Utopie des Helfens, dass letztendlich so etwas wie ein Zusammenwirken von freien Kräften der Wohlfahrtspflege oder der Daseinsvorsorge und den öffentlichen existieren muss. Also zum Beispiel private Initiativen wie Medico mit Caritas zusammenarbeiten. Caritas ist was anderes. Die stehen aufgrund von Versorgungsaufträgen, die sie haben, in einer Versorgungsverpflichtung. Da können sich Leute hinwenden, Medico nicht. Aber wir können es bei Caritas beobachten. Wir können darauf drängen, dass sie tatsächlich Robin Hood Army wird, gell? Also ein Teil davon. Und nicht nur mit dazu beiträgt, das Bestehende sozusagen abzufedern. In diesem Zusammenspiel von freien und privaten Träger der Wohlfahrt kann sich eine Menge an neuen Formen des Helfens entwickeln. Und was es braucht allerdings, das habe ich auch gesagt, es braucht jeweils die gesetzliche Regelung. Ohne im Hintergrund die gesetzliche Regelung, also irgendeine Form von Sozialstaatlichkeit, wird es nicht funktionieren. Wir werden diese Formen der sozialen Sicherung, des Helfens von großen Kollektiven nicht über gesetzliche Regelungen hinbekommen. Ich benutze das Beispiel oft, wenn wir uns jetzt hier beschließen würden, wir wollen alle uns jetzt gegenseitig die Krankenversorgung ermöglichen im Krankheitsfall. Wir sind relativ viele Leute, aber ich sage Ihnen jetzt schon, wir schaffen es nicht. Nur 1-2 Personen von uns müssen wirklich ernsthaft krank werden und wir werden es nicht schaffen, die Kosten, die dafür notwendig sind, aufzubringen. Für die Sicherung von Gesundheitsversorgung in den Krankheitsfällen sind große Kollektive notwendig. Große Kollektive, die dafür Sorge tragen, dass der Transfer von Mitteln, des Umverteilens notwendig ist. Das ist in den bestehenden Einrichtungen der Fall. Nicht das ist das Problem der Umverteilung innerhalb der solidarischen Struktur, sondern die Kontrolle darüber und die Entscheidung, wer was und wie bekommt.
Beim Nachdenken über das wirksame Helfen meint Thomas Gebauer, dass solidarische Gesellschaften nicht von selbst entstehen. Für Selbstorganisation müsse offenbar gestritten und gekämpft werden. Es komme auch Solidarität nicht von selbst, sondern von Menschen, die dafür einstehen. Solidarität sei eine Haltung, sei Ziel und Weg, sei Absicherung und Ermutigung.
Auf unseren Reisen haben wir immer wieder auch Projekte gesehen und getroffen, wo man sehen kann, dass diese Idee einer anderen Welt längst existiert. Sie scheint heute auf in den Projekten. Beispielsweise in Mexiko, wo am Rande von mafiösen Gewaltverhältnissen geprägten Gesellschaft ganze Dörfer eigene selbstverwaltete Lebensformen entwickelt haben und dort eine Gesundheitsversorgung aufgebaut haben, die sich sehen lassen kann, die große Erfolge zeigt, in Eigenregie organisiert. Das Schöne ist, an den Dörfern gibt es auch staatliche Einrichtungen und die sind meistens sehr schlecht. Es gibt, wir haben es angeschaut, Lia und ich, und in ein Dorf besucht, da gab es eben die selbstgetragene Einrichtung und nebendran die staatliche. Da ist die Einrichtung nur in dem Moment der Einweihung da gewesen. Als der Gouverneur kam, und Bilder geschossen wurde, kaum war er weg, sind die Einrichtungsgegenstände wieder abtransportiert worden, wahrscheinlich zur nächsten Gesundheitsstation, wo dann auch wieder eine Einweihung gefeiert worden ist. Das sind Realitäten, mit denen sich Menschen auseinandersetzen müssen und die es dann schaffen, tatsächlich in Eigenregie etwas zu tun. Oder in Pakistan, wo Gewerkschafter mit Solidarität aus dem Ausland für menschenwürdige Arbeitsbedingungen streiten. Oder eben noch immer vom Bürgerkrieg gezeichneten Sierra Leone, wo die Menschen zusammengefunden haben, um ein Citizens Manifesto zu erarbeiten und darin ihre Vorstellung der Demokratisierung des Landes erarbeitet haben. Selbst in den Elendsvierteln von Nairobi kann man das andere spüren, wo sogenannte Paralegals, freiwillige Rechtshelfer, den Slumbewohnern in dem fast aussichtslosen Kampf zur Seite stehen, wie sie sich gegen unternehmerische und staatliche Willkür verteidigen können. Für mich sind das Inseln der Vernunft. Ich nenne die so, wir nennen die bei Medico so. Und die beruhen auf Prinzipien, die wir alle kennen. Das ist nichts Neues. Ja, sind zum Beispiel also partizipative Organisationsformen. Oder das sind Ideen von Gemeineigentum. Das sind genossenschaftliche Produktionsformen. Das sind soziale Austauschsysteme. Das sind Anerkennungskulturen. Und das ist auch vor allem das Prinzip der demokratischen Selbstbestimmung. Hier wird deutlich, dass wir nicht unbedingt alles neu denken müssen, sondern die Prinzipien uns längst bekannt sind. Die Frage ist, wie wir sie umsetzen, wie wir damit umgehen und wie wir daraus zu einem Handeln finden. Revolution, so sagt Oskar Negt, und den zitiere ich jetzt an der Stelle auch wieder, die gestaltet sich heute als ein Bündel von Bürgerinitiativen, als Prozess, in dem Menschen ihre Alltagsutopien umzusetzen versuchen und neue Formen im Umgang miteinander und mit den Dingen selbst machen. Es sind Formen wirklicher Besitzergreifung, der Umstrukturierung von Wahrnehmungen und des sinnlichen Ertastens eines sozialen Raumes, der den Alltagserfahrungen der Menschen enteignet war. Solche Formen von Besitzergreifung, die können unglaublich weitreichend sein. Und wenn Sie dann nach Bangladesch zum Beispiel schauen, da gibt es nichtstaatliche Organisationen, die wie zum Beispiel GK, das heißt Gonoshastraya Kendra, eine damals kleine Organisation, NGO, die während des Sezessionskrieges 1972 gegründet wurde und heute inzwischen 1 Million Menschen in über 600 Dörfern versorgt, dabei Schulen für Basisgesundheitshilfe betreibt, mehrere Hospitäler, Kindergärten, Berufsausbildungsprogramme für Frauen. Auch da war das Drängen auf Selbstorganisation und Autonomie, die diesen Erfolg ermöglicht hat. Die Leute haben gesagt, wir müssen es nicht nur selbst machen, sondern wir können es auch selbst machen. Und sie haben sich damit befasst und haben festgestellt, dass Wissen kein Hexenwerk ist, dass man es erarbeiten kann. Und heute betreiben sie eigene medizinische Fakultäten, Universitäten, bilden Pharmakologen aus, unterhalten Dialysezentren und 2 pharmazeutische Betriebe, die Arzneimittel für den eigenen Bedarf herstellen. Und aus diesen produktiven Projekten, da werden die Sozialprogramme gegenfinanziert. Also das, was man in dem Sozialen ausgibt, wird aus dem, was man über die produktiven Projekte erwirtschaftet, finanziert. Es wundert nicht, dass solche Projekte von den Mächtigen dieser Welt nicht gerne gesehen werden. Sie zeigen etwas, dass es möglich ist, dass die Alternative möglich ist, dass das Normative, es muss sich vieles ändern, längst mit einem, es ist schon da, wir fangen nicht bei Null an, einhergeht. Dass die Idee dieser Alternativlosigkeit ein Mythos ist. Und sie zeigen vor allem, dass Hilfe unglaublich weitreichend sein kann, wenn sie eingebettet ist in verlässlichen Strukturen von Selbstorganisationen, wenn sie getragen wird von einem solidarischen Engagement und nicht Menschen übergestülpt wird von außen. Es gibt dieses wunderbare afrikanische Sprichwort, was du für mich tust, aber ohne mich, das tust du gegen mich.
Wir treten für das Schlusskapitel im übertragenen Sinn vor den Spiegel. Wir betrachten unsere Konsumgewohnheiten, unsere Hilfsangebote, unser Verständnis von Solidarität. Es geht darum, alternative Lebensformen zu den bestehenden zu finden. Die Lebensweise, die wir hier in Europa haben, mahnt Thomas Gebauer, sei eine auf Kosten anderer Menschen. Es sei unsere Lebensweise, dass Menschen anderswo entwurzelt werden. Und unsere Lebensweise sei eine imperiale. Unser Konsum gründe auf Produkten, die Menschen in neue Formen der Sklaverei führe, beklagt Thomas Gebauer. Er erwähnt die billig hergestellte Textilware in Fernost. Wir müssten auch in der Hinsicht global denken und handeln.
Es ist unglaublich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Die Welt ist globalisiert. Alle Probleme, die wir kennen, die wichtigen, Klima und so weiter, Migration, sind alles Dinge, die nicht im nationalen Rahmen gelöst werden können. Die Idee, das mit Mauern zu machen oder indem wir uns abschotten, führt in die Irre. Es bedarf einer Ausweitung des Solidaritätsbegriffes ins Globale hinaus. Das ist deshalb so schwierig, weil wir genau den anderen Weg laufen. Wir erleben in der eigenen Gesellschaft die Entsolidarisierung. Jetzt komme ich daher und sage, wir müssen sie ins Globale ausweiten. Es gibt Ideen, wie das gehen könnte. Ich fordere und wir bei Medico zum Beispiel seit vielen Jahren die Einrichtung eines internationalen Fonds für Gesundheit. Das ist so etwas wie eine globale Bürgerversicherung. Der Begriff ist, auch wenn Versicherung vielleicht nicht der richtige Begriff ist, aber er ist griffiger und zeigt, dass so etwas könnte ohne großen Finanzaufwand heute schon realisiert werden. Es bräuchte dazu nur so etwas wie eine völkerrechtliche Vereinbarung, ich sage es nur, in der sich alle Länder dazu verpflichten, auch zu den Gesundheitsbedürfnissen der Ärmeren beizutragen. Im Prinzip geht es bei solchen Institutionen um einen Ausgleichsfinanzierungsmechanismus, wie wir ihn längst kennen. Aus nationalen Kontexten, in Österreich zum Beispiel, auch in Deutschland, gibt es den Länderfinanzausgleich, der dafür Sorge trägt, dass die etwas wohlhabenderen Länder im Land auch Mittel abgeben, um sowas wie eine Balancierung zu erreichen, dass auch die etwas weniger wohlhabenden, muss man wohl in dem sagen, muss ich nicht arm sagen in dem Kontext, dass sie auch berücksichtigt werden. Das sind Instrumente, die ohne großes Aufsehen im Hintergrund laufen und dazu beigetragen haben, dass unsere Gesellschaften nicht weiter auseinanderdriften, sondern immer auf eine Weise balanciert werden. Also das Gefälle, von dem Sie am Anfang gesprochen haben, nicht größer wird, sondern immer wieder abgefedert werden kann. In der Europäischen Union ist sowas in Ansätzen auch etabliert worden. Der Europäische Sozialfonds zum Beispiel, über 70 Milliarden schwer dafür Sorge trägt, dass ein gemeinsamer Pool an Mitteln entstanden ist. Alle zahlen dort ein, auch die wenig haben. Aber nur diejenigen, wo also wirklich jetzt Ausgleich geschaffen werden müssen, können Projekte beantragen und kriegen daraus Mittel. Hier ist ein ganz wichtiges Prinzip zu erkennen. Das Poolen, das Zusammentragen der Mittel findet zentral statt, aber die Entscheidung, was damit geschieht, die Verausgabung lokal. Das Prinzip ist für alles, was wir uns künftig denken im Globalen, das Zentrale. Wir müssen das Zusammentragen der Ressourcen können wir global denken. Ganz groß. Und dazu braucht es auch nur noch kleine Behörden. Die Frage ist, was mit der Vergabe der Mittel geschieht. Und das muss immer möglichst weit unten angesiedelt werden, möglichst im Lokalen. Es gibt Beispiele auch dazu in der Welt, wie zum Beispiel Brasilien, wo in den kommunalen Bürgeretats so etwas praktiziert wird, in Porto Alegre seit vielen Jahren. Ich habe gehört, in Vorarlberg gibt es auch schon zwischen Bürgerversammlungen, wo zumindest debattiert wird, wie Politik gestaltet werden kann. Das sind Ansätze, die dazu geeignet sind, um einen Verbrauch, eine Verwendung, einen Einsatz von Ressourcen an der Basis, da wo es entscheidend stattfinden muss, auch zu machen. Ich kriege immer den Einwand an der Stelle, dass es zu teuer ist, dass man sich sowas nicht leisten kann. Ein solches Ausgleichsfinanzierungssystem. Ich will einfach deutlich machen, dass es daran nicht scheitert. Ich kann es auch belegen, was wir weltweit für Gesundheit aufwenden im Augenblick, sind 6,5 Billionen Dollar im Jahr. Das sind, wenn man das umrechnet auf die Weltbevölkerung, immerhin 950 Dollar pro Kopf und Jahr. In Eritrea sind es 12 Dollar pro Kopf und Jahr, in Deutschland 5.000 Dollar, also eine große Differenz. Wenn wir jetzt aber genau reinschauen, was mit dem Geld geschieht, dann tauchen da auf einmal Möglichkeiten auf. Etwa 1 Billion wird für Wellnessprodukte ausgegeben. Schönheit, Anti-Aging. Dinge, die vielleicht nicht unbedingt nötig wären. will ich mal das vorsichtig formulieren. Mit weniger als der Hälfte, also mit 500 Millionen, könnte man eine medizinische Grundversorgung für alle Menschen der Welt finanzieren. Es sind nicht die Finanzmittel, die das zum Scheitern bringen. Mit Sicherheit nicht. Wenn wir jetzt noch schauen, dass wir hier mit unseren großen Summen vieles finanzieren, was uns aufgenötigt wird, was wir gar nicht brauchen, Röntgendiagnostik, Medizin oder Arzneimittel, die x-fach verteuert sind, oder wir zum Beispiel mit dem vielleicht auch zu einer Reduzierung der Kosten beitragen können, was Hartmut Rosa hier auf einer, glaube ich, war es letzte Mal oder vorletztes Mal gesagt hat, mit dem Entrümpeln unserer eigenen Lebenszusammenhänge, also wo vieles dabei ist, was wir gar nicht brauchen. Wenn wir zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass wir stressfreie Arbeitsumstände hätten, wenn wir dafür Sorge tragen, dass wir vielleicht eine gesunde Ernährung haben, dann würden die Kosten für Gesundheitsversorgung hier reduziert werden. Und wir könnten jede Menge Mittel bereitstellen, um sie umzuverteilen. Es ist komplizierter, als ich es mache. Ich will bloß einfach das Denken in diese Richtung erwägen und deutlich machen, wie zum Beispiel das Nachdenken über andere Formen der Ernährung mit diesen globalen Problemen, die ich gerade schilder, in Einklang gebracht werden können. Die Schaffung einer solchen globalen Bürgerversicherung, die scheitert nicht an fehlenden Ressourcen, sondern alleine an dem fehlenden politischen Willen und an der irrigen Annahme, man könnte das eigene hier im nationalen Kontext retten. Es wird nicht funktionieren. Sind wir nicht in der Lage, die soziale Sicherung, die Daseinsvorsorge zu globalisieren, dann wird der Konkurrenzdruck, der zwischen den Ländern entsteht, dazu führen, dass auch der Sozialabbau hier immer stärker zunimmt und immer stärker spürbar wird. Die Chance, die mit der Einrichtung einer globalen Bürgerversicherung gegeben ist, ist sehr groß. Mit ihr ließe sich den Grundstein legen für das, was ich eine globale soziale Infrastruktur nennen, die allen Menschen an allen Orten der Welt den Zugang zu einer angemessenen, menschenwürdigen Versorgung und Existenz ermöglicht. Eine solche Infrastruktur muss kostenfrei sein. Sie muss über Umverteilungsmaßnahmen, die ich schon geschildert habe, finanziert werden, steuerfinanziert oder über Beiträge, wo die mehr haben, eben dann auch für die Bedürfnisse der Ärmeren eintreten. Jetzt ist damit eine Idee formuliert, die wahrscheinlich utopisch klingt, aber meines Erachtens die einzige realistische ist. Völlig gegenläufig zum herrschenden neoliberalen Trend würde so die Voraussetzung geschaffen werden, dass am Ende eine transnationale Existenz von Menschen wirklich wird, möglich wird und nicht nur die transnationale Existenz von Kapital, die wir schon haben. Es scheint in dieser Vision etwas auf, was schon Immanuel Kant bewegt hat, nämlich weltbürgerliche Gesellschaften. Und ich bin der Überzeugung, dass es heute, gemessen an den Voraussetzungen, die wir haben, an den Ressourcen, an dem Reichtum, der existiert, an dem Wissen, der existiert, nicht mehr in eine ferne Zukunft vertagt werden muss. Ebenso wenig wie eine Utopie, die Utopie einer Hilfe, die danach strebt, einer solidarischen Hilfe danach strebt, den Gegensatz zwischen Stärke und Schwäche, zwischen Privilegierten und Ausgegrenzten, zwischen Gebern und Nehmern aufzulösen. Das wäre für mich die Utopie der Hilfe. Vielen Dank.
Über die Utopie des Helfens. In der Fokussendung von Radio Vorarlberg brachten wir die Zusammenfassung eines Vortrags des Buchautors und Sprechers der Stiftung Medico International, Thomas Gebauer aus Frankfurt am Main. Thomas Gebauer hat diesen Vortrag bei den Tagen der Utopie 2019 im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast in Götzis gehalten. Ein Literaturhinweis: Thomas Gebauer und Ilya Trojanow haben gemeinsam das Buch Hilfe, Fragezeichen, Hilfe, Wege aus der globalen Krise, erschienen bei Fischer, geschrieben und herausgebracht.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Einer der Merksätze dieses Vortrags, der noch ein Nachdenken darüber auslöste, ist:
Die Schaffung einer solchen globalen Bürgerversicherung, die scheitert nicht an fehlenden Ressourcen, sondern alleine an dem fehlenden politischen Willen und an der irrigen Annahme, man könnte das eigene hier im nationalen Kontext retten. Es wird nicht funktionieren. Sind wir nicht in der Lage, die soziale Sicherung, die Daseinsvorsorge zu globalisieren, dann wird der Konkurrenzdruck, der zwischen den Ländern entsteht, dazu führen, dass auch der Sozialabbau hier immer stärker zunimmt und immer stärker spürbar wird.
Fokus. Eine Bereicherung fürs Leben.
Wir danken dem gesamten Technikteam des Jugend- und Bildungshauses St. Arbogast für die Aufnahme und Überlassung des Mitschnitts. Tonmeister Hans Hammer und Janne Schmidl als Gestalter dieser Sendung bedanken sich für ihr Interesse und Dabeisein. Wir freuen uns wie immer über neu hinzugewonnene Erkenntnisse und wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Machen Sie es gut.